So, guten Morgen. Es ist Zeit anzufangen. Wir hatten uns in der letzten Stunde mit dem Pentose-Phosphatweg beschäftigt und würden das heute schnell beenden. Wir waren ja schon ziemlich weit. Ganz kurz nochmal, der Pentose-Phosphatweg ist ein alternativer Stoffwechselweg, der dazu da ist, Reduktionsäquivalente zu erzeugen in der Form von NADPH, das für biosynthetische reduktive Reaktionen benötigt wird. Unter Abspaltung von Kohlenstoff wird quasi Glucose-6-Phosphat abgebaut. Das ist eine Alternative zur Glykolyse. Der Pentose-Phosphatweg hat drei Phasen. Das erste ist die Phase der oxidativen Reaktionen, wo eben diese Reduktionsäquivalente erzeugt werden. Dabei entsteht, wie gesagt, CO2 und Fünffachzucker, also C5-Zucker in der Form von Ribulose-Bisphosphat. Ja. Ja, okay, gute Frage. Also auf der, die Frage war, auf der Folie wurde Magnesium erwähnt als Kofaktor. Das hat eine katalytische Funktion in dem Enzym. Also das Enzym bindet erst Magnesium und ist nur in der Gegenwart von Magnesium aktiv und braucht das als Kofaktor. Okay, dann gibt es zwei, also diese erste Phase der Reaktion ist komplett irreversibel, wie wir gesehen haben. Es gibt dann zwei weitere Phasen, in der die Fünffachzucker, die hier entstehen, umgebaut werden. In der Phase 2 erfolgt dieser Umbau durch quasi die Bewegung von funktionellen Gruppen entlang des Kohlenstoffgerüstes. Das Kohlenstoffgerüst selber wird nicht umgesetzt. Es werden aus Ketosen, also Ketozuckern, Aldosen und umgekehrt. Und in der dritten Phase, die wir uns heute jetzt noch kurz anschauen, wird jetzt das Kohlenstoffgerüst dieser C5-Zucker umgebaut und es entstehen Zucker verschiedener Kettenlängen, die dann als Zwischenprodukte für diese Biosynthesen benötigt werden. Beim letzten Mal geendet hatten wir mit dieser Phase 3. Wir hatten gesehen, dass es zwei Klassen von Reaktionen gibt, die unterschiedliche enzymatische Voraussetzungen haben. Der erste Schritt sind die Reaktionen, die durch die Transketolase katalysiert werden. Hier werden, wie gesagt, C5-Zucker wie die Ketose, Xylulose und die Aldose, Ribose-5-Phosphat, umgebaut zu einem C3-Zucker, also Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat, und einem C7-Zucker, Sedoheptulose-7-Phosphat zum Beispiel. Und da gibt es ein ganz wichtiges Coenzym, und das ist das Thiamin-Pyrophosphat, das Sie hier sehen. Die Funktion dieses Thiamin-Pyrophosphates als Coenzym ist es im Wesentlichen, ein reaktives Carbanion für diese Reaktion zur Verfügung zu stellen. Thiamin-Pyrophosphat hat diese ungewöhnliche aromatische Fünfringstruktur, die heißt Thiazolium-Ring mit einem Stickstoff und einem Schwefelatom in diesem Fünfring. Der Stickstoff ist positiv geladen und deswegen ist es relativ einfach, hier das Proton abzuspalten und hier ein freies Elektronenpaar an diesem Kohlenstoff zu erhalten, das dann hier auch einer negativen Ladung entspricht. Das ist also das Business End dieses Coenzyms. Und dieses Carbanion, das durch die aromatische Struktur stabilisiert wird, kann jetzt reagieren mit Substraten, die Kohlenstoffatome haben mit einer positiven Partialladung. Und das sind natürlich insbesondere Ketogruppen oder Aldehyde. In solchen Gruppen hatten wir hier eine positive Partialladung und hier eine negative Partialladung, weil der Sauerstoff eine höhere Elektronegativität hat. Und da kann dieses Carbanion sehr gut angreifen und das führt dazu, dass im weiteren Verlauf der Reaktion Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen gespalten werden können, was ansonsten eine sehr schwierige Aufgabe ist. Okay, in der zweiten Phase oder in einem zweiten Teil dieser Phase 3 gibt es ein anderes enzymatisches Prinzip, das die Produkte der Transketolase weiter umsetzt. Ein Produkt ist der C7-Zucker Seduheptulose-7-Phosphat und das andere Produkt kennen Sie schon. Und die werden jetzt verknüpft, einmal zu einem C4-Zucker und zu dem bekannten Fructose-6-Phosphat in Reaktionen, die durch die sogenannte Transaldolase katalysiert wird. Und hier hatten wir kurz auch das katalytische Prinzip erwähnt. Transaldolase oder Transaldolasen allgemein sind Enzyme, die als reaktives Zentrum jetzt keinen Kofaktor enthalten, sondern eine Aminosäure, ein konserviertes Lysin mit einer basischen Seitengruppe. Wenn Sie das so sehen, freies Lysin in Lösung, würde das in dieser Form vorliegen als NH2-Gruppe? Was wissen Sie über Aminosäuren? Das wäre protoniert, genau. Das heißt, die stabile Form von isolierten Lysin in Lösung wäre NH3+. Das wäre nicht besonders reaktiv. Das heißt, die Aufgabe dieses Enzyms ist im Wesentlichen dafür zu sorgen, dass in der Enzymumgebung, in der aktiven Tasche des Enzyms, dieses Lysin in dieser NH2-Form vorliegt. Das kann man zum Beispiel machen, indem man dieses Lysin stabilisiert durch Wechselwirkungen mit sauren Aminosäuren, wie zum Beispiel Glutamat oder Aspartat. Die Gruppe liegt dann in sehr reaktiven NH2-Form vor. Und die kann jetzt wiederum die Ketogruppen angreifen, dieser Ketose-Substrate, und diese Shift-Base ausbilden. Also Shift-Base, Doppelbindung zwischen C und N. Auch ein ganz allgemeines Prinzip, das Sie in ganz anderen Systemen wiederfinden werden, wie zum Beispiel im Rhodopsin, aber auch in anderen Reaktionen, die wir später noch besprechen werden. Kommt also ganz häufig vor und setzt dieses reaktive Lysin voraus. Diese Shift-Base kann relativ einfach protoniert werden und dann entsteht hier ein positiv geladenes Zentrum und ein Sog von Elektronen nach hier unten. Und das wiederum führt dazu, dass hier ebenfalls Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen relativ einfach gespalten werden können in diesen Enzymen. Wir halten dann wieder ein Carbanion mit einer negativ geladenen Kohlenstoffatom, das stabilisiert wird durch diese Ladungswechselwirkung mit der protonierten Shift-Base und als erstes Produkt eine Aldose, die quasi diesem Teil des Zuckers entspricht, der hier abgespalten wird. Das heißt, wir fangen mit einem Ketose-Substrat an und enden als erstes Produkt mit einem Aldose-Produkt. Dieses Carbanion selber kann jetzt ebenfalls natürlich weiter reagieren. Es ist genauso reaktiv wie die Carbanionen zum Beispiel im Thiaminpyrophosphat, kann jetzt zum Beispiel weitere Aldose-Substrate angreifen, ebenfalls wieder stabilisiert durch diese Shift-Base. Und es entsteht ein zweites Ketose-Produkt. Das heißt, die Summe dieser Reaktion ist im Wesentlichen ein Ketozucker mit einer Anzahl Kohlenstoffatome N zu nehmen und den zu spalten in ein Aldose-Produkt mit einer anderen Anzahl Kohlenstoffatome und dann den Rest dieses ersten Ketosezuckers auf ein zweites Aldose-Substrat zu übertragen und ein zweites Ketose-Produkt zu erhalten. Ganz kurz als Überblick über den Gesamtweg mit allen Reaktionen. Dieses Schema, das können Sie natürlich auch im Lehrbuch sich anschauen, formal, wenn man den ganzen Weg durchlaufen will, beginnt man mit drei Molekülen Glucose-6-Phosphat, die dann in dieser oxidativen Phase umgesetzt werden, zunächst über diese drei Schritte, die wir besprochen haben, zu drei Molekülen, deswegen drei Pfeile hier, Ribulose-5-Phosphat, ein Ketozucker. Davon wird ein Molekül umgewandelt in das Ribose-5-Phosphat und zwei Moleküle über die Ribulose-5-Phosphat-Epimerase in Cellulose-5-Phosphat. Und hier verzweigt sich dann der Weg ein Molekül hiervon und ein Molekül hiervon, also eine Aldose und eine Ketose, reagieren zu einem C7-Zucker und einem C3-Zucker und die werden weiter umgesetzt am Ende zu einem C6-Zucker, nämlich der Fructose-6, dem Fructose-6-Phosphat und dem Erythrose-4-Phosphat. Und dieses zweite und ein weiteres Molekül reagiert jetzt mit diesem Produkt und wir erhalten ein weiteres Molekül Fructose-6-Phosphat und ein weiteres Molekül Glycerolaldehyd-3-Phosphate. Aber wie gesagt, diese unteren Teile der Reaktion sind komplett reversibel und dort gibt es einen Crosstalk zum Beispiel mit der Glykolyse und Zwischenprodukte werden zwischen verschiedenen Wegen ausgetauscht. Die Tabelle sagt das Gleiche eigentlich nochmal in Worten, was eben in dem Schema zu erkennen war. Also es führt einfach nochmal die Einzelreaktionen des Pentosephosphatswegs auf und fasst sie einfach nochmal zusammen. Okay, ich hatte schon erwähnt, dass es reversible Verbindungen gibt zwischen der Glykolyse und dem Pentosephosphatweg. Die sind hier nochmal gezeigt. Die eine Verbindung ist natürlich über das Glycerinaldehyd-3-Phosphat. Das kann quasi in einer reversen Reaktionssequenz in die Glykolyse eingeschleust werden. Das zweite Reaktionsprodukt, das beide Pathways gemeinsam haben, ist das Fructose-6-Phosphat, sodass es also hier Verbindungen gibt zwischen diesen beiden Stoffwechselwegen, die sich auch gegenseitig auffüllen, wenn der Bedarf in der Zelle sich in die eine oder die andere Richtung ändert. Das wollen wir ganz kurz uns jetzt nochmal angucken, wenn man über die Regulation dieses Weges redet. Da gibt es erstmal ein ganz allgemeines Prinzip für die Regulation solcher biochemischen Pathways. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon bei der Glykolyse kurz gehört. Wie gesagt, unser Pentosephosphatweg hat eine Phase, die nur in eine Richtung geht. Das ist nämlich dieser oxidative Zweig, bei dem Ribulose-5-Phosphat erzeugt wird und sehr viele reversible Reaktionen in dieser zweiten und dritten Phase des Pentosephosphatwegs. Deswegen macht es Sinn oder es ist einfacher für die Zelle, vor allen Dingen diesen ersten Teil der Reaktion zu regulieren, da er, wie gesagt, irreversibel ist. Und das ist, wie gesagt, das allgemeine Prinzip. Wenn es mehrere Schritte gibt in einem biosynthetischen Pathway, sind die Schritte, die stark reguliert werden, eigentlich immer die irreversiblen Schritte. Der ist außerdem geschwindigkeitsbestimmend, weil er die Ausgangsprodukte für alle weiteren Reaktionen liefert und der langsamste Schritt dieser Kette ist. Und das erhöht natürlich auch die Regulationseffizienz ganz deutlich. Und hier gibt es zwei Faktoren, die natürlich auch Sinn machen, die da eingreifen. Das eine ist der NADP-Plus-Spiegel in der Zelle. Wenn sehr viel NADP-Plus vorliegt, also in der oxidierten Form, und ein Bedarf für Reduktionsäquivalente besteht, beschleunigt eine hohe NADP-Plus-Konzentration diese ersten oxidativen Schritte, während natürlich logischerweise NADPH das Ganze inhibiert. Das heißt, wir haben eine Produkthemmung, wenn sehr viel NADPH bereits in der Zelle vorhanden ist, läuft dieser erste irreversible Schritt nur sehr langsam ab oder wird komplett unterdrückt. Und diese Endprodukthemmung haben Sie ja wahrscheinlich auch schon gesehen in anderen Pathways. Okay, und dann gibt es im Wesentlichen drei Zustände der Zelle, in der verschiedene Ansprüche bestehen an die benötigten biosynthetischen Intermediate. Die erste Situation findet man in Zellen, die sich gerade teilen. Das heißt, diese Zellen synthetisieren gerade DNA und RNA. Dafür brauchen sie Ribose-5-Phosphat als Ausgangsprodukt und müssen eigentlich Ribose-5-Phosphat aus dem Pentosephosphatweg entnehmen, um ihre DNA- und RNA-Synthese aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite sind viele andere Biosynthesen erstmal lahmgelegt. Also zum Beispiel Fettsäurebiosynthese oder Aminosäurebiosynthese ist in dem Moment nicht so wichtig. Das heißt, NADPH an sich wird gar nicht gebraucht. Was in diesem Fall passiert ist, dass aus der Glykolyse im Wesentlichen Glycerinaldehyd-3-Phosphat und Fructose-6-Phosphat abgezweigt werden und man durchläuft dann die Phasen 2 und 3, also die nicht oxidativen, reversiblen Zweige dieses Pentose-Phosphat-Weges im Wesentlichen rückwärts und Glycerinaldehyd-3-Phosphat und Fructose-6-Phosphat werden benutzt, um Ribose-5-Phosphat zu erzeugen in den Rückwärtsreaktionen dieser Phasen 2 und 3 des Pentose-Phosphat-Weges. Und das geht dann, wie gesagt, in die DNA- und RNA-Biosynthese. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Zelle in einer Situation ist, in der sie im Wesentlichen ähnlichen Bedarf hat an Ribose-5-Phosphat und an Reduktionsäquivalenten. Das heißt, es ist eine ruhende Zelle, die muss halt Messenger-RNAs machen und tRNAs und ribosomale RNAs, muss aber keine DNA-Synthese gerade betreiben. Und sie macht natürlich reduktive Biosynthesen, das heißt, sie braucht NADPH. Und in diesem Fall wird im Wesentlichen nur der erste Teil des Pentose-Phosphatwegs beschritten. Das heißt, Glucose-6-Phosphat wird umgesetzt in dieser oxidativen Reaktion. Es entsteht Ribulose-5-Phosphat. Dabei erhalten wir die benötigten Reduktionsäquivalente. Und es findet diese Isomerisierungsreaktion statt zwischen Ribulose-5-Phosphat und Ribose-5-Phosphat. Und alle weiteren Schritte, die dann danach kommen, sind erstmal unterdrückt, weil hier dieses Produkt entfernt wird durch die Biosynthese und auch NADPH wird ständig aus der Reaktion entfernt, weil es nämlich benutzt wird in den Biosynthesen und das verschiebt das Gleichgewicht weiterhin in diese Richtung. Ne? Und das dritte Szenario ist dann das Umgekehrte zum ersten. Wir brauchen mehr NADPH als Ribose, das heißt, das sind Zellen, die im Wesentlichen mit Biosynthese beschäftigt sind. Und in diesem Fall wird im Wesentlichen der komplette Pentose-Phosphatweg durchlaufen, der dazu führt, dass NADPH hier oben abgezweigt wird, aber die Reaktionsprodukte werden verbraucht durch das Durchlaufen dieses vollständigen Weges und der zweiten und dritten Phase. Es entsteht Glycerinaldehyd-3-Phosphat, das in Richtung Pyruvat abgebaut wird. Dabei wird außerdem noch ATP erzeugt und die biosynthetische Aktivität der Zelle kann quasi weitergehen, weil genügend NADPH zur Verfügung steht. Okay, das ganz kurz nochmal als Zusammenfassung zum Pentose-Phosphatweg. Also ein alternativer Glucoseabbauweg mit dem Ziel, Reduktionsäquivalente zu erzeugen in der Form von NADPH, was wir für weitere Biosynthesen brauchen, die zum Beispiel hier aufgeführt sind, werden wir sehen. Die Fettsäuresynthese ist nächste Woche dran und Nukleotidbiosynthese besprechen wir leider nicht. Und es entstehen C5-Zucker, die für andere Stoffwechselwege benutzt werden können und C4-Zucker zum Beispiel für Aminosäurebiosynthesen. Okay, damit zum nächsten großen Abschnitt in der Stoffwechselbiochemie. Ganz anderes Thema. Wieder ein Prozess der Bereitstellung von Energie dient im Wesentlichen. Ein ganz wichtiger Bestandteil der Nahrung sind Fette und die enthalten Fettsäuren. Und Fettsäuren bilden neben Zuckern eine der ganz wichtigen energieliefernden Verbindungen im eukaryotischen Stoffwechsel. Und der Prozess, durch den Fettsäuren verbraucht werden und in Energie umgesetzt werden können in der Form von ATP, ist die sogenannte Beta-Oxidation von Fettsäuren, die auch ebenfalls in den Mitochondrien stattfindet und dort auch in der Mitochondrienmatrix. Das heißt, auch dieser Prozess liefert am Ende ATP und unterstreicht nochmal die Rolle der Mitochondrien als Kraftwerk der Zelle. Das Ganze ist ein relativ komplexer Prozess, der sich aber zyklisch wiederholt und am Ende liefert die Beta-Oxidation im Wesentlichen Acetyl-Coenzym A, das über den Citratzyklus weiter umgesetzt wird in Kohlendioxid. Dabei werden wieder energiereiche Elektronen geliefert, die zunächst in NADH und FADH2 gespeichert werden und dann in die Atmungskette eingefügt werden und über die bereits bekannten Reaktionen der Atmungskette dann für die Synthese von ATP gebraucht werden. Und quasi in dieser und der nächsten Stunde werden wir uns diesen Prozess der Beta-Oxidation ein bisschen genauer anschauen. Okay, zunächst allerdings ein bisschen was zu Fettsäuren. Die allgemeine Struktur einer Fettsäure sehen Sie hier oben im Wesentlichen eingeblendet. Also es ist eine Säure, eine organische Säure, das heißt, sie hat mindestens eine Carboxylatgruppe und der Rest der Fettsäure ist eine lange aliphatische Kette von CH2-Gruppen und am Ende dann eine CH3-Gruppe. Und das ist ein sehr hydrophober Baustein. Der einzig hydrophile Abschnitt dieser Kette ist diese Carboxylatgruppe hier unten. Der Rest, wie gesagt, hydrophob oder natürlich lipophil, ganz wie Sie wollen. Das bisschen Verwirrende an Fettsäuren ist ihre chemische Bezeichnung, leider. Das geht darauf zurück, dass Fettsäuren schon sehr lange untersucht werden und vor 100 Jahren oder noch länger zurück war es leider üblich, solchen Stoffen erstmal Trivialnamen zu geben, die zum Teil mit ihrer Herkunft zu tun hatten, zum Teil mit ihren Eigenschaften. Und das hat zu sehr vielen Trivialnamen geführt, die jetzt nicht wirklich systematisch sind. Was man als erstes Unterscheidungskriterium nehmen kann zwischen Fettsäuren sind gesättigte Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren enthalten CH3-Gruppen und CH2-Gruppen in ihrer quasi Seitenkette neben der Carboxylatgruppe. Und alle Kohlenstoffatome in dieser Kette sind über Einfachbindungen miteinander verbunden. Deswegen gesättigte Fettsäuren, weil jedes Kohlenstoffatom die maximale Anzahl von vier Nachbarn hat und mindestens zwei Protonen oder Wasserstoffatome gebunden. Also hier die gesättigten Fettsäuren. Es gibt eine systematische Bezeichnung aufgrund der Anzahl der Kohlenstoffatome und der Doppelbindungen. Und diese gesättigten Fettsäuren würde man so bezeichnen: 12 Kohlenstoffatome in der Kette, also 1, dann 10 davon und das hier das 12. 14, 16, 18, 20 und keine Doppelbindung im Molekül und deswegen die 0 nach dem Doppelpunkt. Die systematischen Namen, die genau das widerspiegeln, wären zum Beispiel für die C12-Fettsäure Dodekansäure, also 12, Tetradekansäure 14, Hexadekansäure 16, Oktadekansäure 18 und Eicosansäure für ein Molekül mit 20 Kohlenstoffatomen und keiner Doppelbindung im Molekül. Wie gesagt, die haben leider dann auch alle Trivialnamen. Zum Beispiel für das C18 wäre es die Stearinsäure, C12 wäre Laurinsäure und die findet man ab und zu nochmal im Sprachgebrauch. In den neueren Biochemiebüchern findet man sie Gott sei Dank nicht mehr, aber die tauchen ab und zu nochmal im Alltagsgebrauch auf. Die zweite große Gruppe sind die ungesättigten Fettsäuren. Die haben mindestens eine CC-Doppelbindung im Molekül, also mindestens einen Block, wo zwei CH-Gruppen über eine CC-Doppelbindung verknüpft ist. Und das spiegelt sich in der systematischen Bezeichnung so wieder, dass man die als C16.1 bezeichnet. Und dieses Delta danach beschreibt quasi, wo im Molekül sich die Doppelbindung befindet, nämlich an der quasi neunten Bindung entlang dieser Kohlenstoffskette. Das Ganze kann man dann weiterspielen. Es gibt Fettsäuren mit mehr als einer Doppelbindung im Molekül, zum Beispiel hier mit zwei oder hier mit drei Doppelbindungen. Das wird wiederum durch die Zahl hinter dem Doppelpunkt zum Ausdruck gebracht. Und das Delta gibt dann die Position dieser Doppelbindungen an. Die Namen werden dann ein bisschen komplizierter, zum Beispiel Cis-9-Hexa-D10-Säure. Hexa-D10 ist die Anzahl der Kohlenstoffatome, 16. Das En sagt Ihnen, dass Sie eine Doppelbindung im Molekül haben. Und 9 ist die Position dieser Doppelbindung entlang der Kohlenstoffkette. Und Cis sagt Ihnen, wie die Reste an dieser Doppelbindung stehen. Ganz kurz als Wiederholung, sollten Sie alle wissen, in einer Cis-Fettsäure wäre die Anordnung so, wir haben die beiden Kohlenstoffatome der Doppelbindung als CH-Gruppen und dann geht es hier weiter. Das heißt, die beiden Protonen entlang dieser Doppelbindung zeigen in die gleiche Richtung. Die Kohlenstoffketten zeigen ebenfalls in die gleiche Richtung. Es wäre also eine Cis-Fettsäure und die Trans-Fettsäure wäre dann entsprechend so, dass ein Proton nach unten zeigt, das andere nach oben. Und einmal würde sich die Kohlenstoffkette nach oben fortsetzen und einmal nach unten. Das heißt, es wäre eine Trans-Fettsäure. Natürlich vorkommt, kann man das sehen? Ja. Natürlich vorkommen sind im Wesentlichen Cis-Fettsäuren, aber Trans gibt es, wie gesagt, auch manchmal. Okay, wenn man mehr als eine Doppelbindung hat, führt das zu diesen wirklich komplizierteren Namen. Zum Beispiel in diesem Fall eine C18-Fettsäure mit zwei Doppelbindungen ist zunächst eine Octadecadienensäure. Das ist das Octadeca steht für 18, das Dien steht für zwei Doppelbindungen, also Dien, En-Doppelbindung, Di-2. Und beide sind in der Cis-Konformation und sie befinden sich an den Positionen 9 und 12. Und insbesondere für diese Fettsäuren gibt es also jede Menge Trivialnamen. Die hier ist sehr häufig, das ist die sogenannte Ölsäure. Linolsäure haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Diese hier, C20 mit vier Doppelbindungen an diesen speziellen Positionen, ist die Arachidonsäure. Das sind auch Vorläufer von Signalmolekülen, die Ihnen dann später auch wieder begegnen werden. Aber wie gesagt, leider ist das Ganze etwas unsystematisch und vielleicht auch etwas verwirrend. Aber sie werden dann Gott sei Dank im Stoffwechsel alle einigermaßen gleich behandelt und deswegen ist es dann auch gar nicht mehr so ganz schwierig. So, die Anwesenheit von Doppelbindungen hat einen relativ großen Einfluss auf die Strukturen dieser Fettsäuren. Die gesättigten Fettsäuren kann man sich quasi als lineare, stäbchenförmige Moleküle vorstellen. Wir haben hier also an einem Ende die Carboxylatgruppe und dann einfach eine lineare Kette von CH2-Gruppen, alle über Einfachbindungen verknüpft und am Ende die Methylgruppe. Und je nach Kettenlänge, also Arachidonsäure sind 18, das sind glaube ich 14 und 12, ist dann dieses Stäbchen länger oder kürzer. Sobald man eine Doppelbindung hat im Molekül, das kann man eigentlich hier schon daraus entnehmen, ist die Konsequenz dafür daraus, dass man in dieses Molekül einen Knick einführt, nämlich an dieser Position der Doppelbindung. Hier die Ölsäure, die wir gerade gesehen haben als Formel, mit einer Cis-Doppelbindung. Das heißt, hier sind die beiden Protonen oder Wasserstoffatome an dieser Doppelbindung. Hier ist die Doppelbindung und hier die beiden Kohlenstoffketten, die dann in die gleiche Richtung zeigen, wie hier angedeutet. Und die Konsequenz dieser Doppelbindung ist also ein geknicktes Molekül. Sobald man mehr als eine Doppelbindung hat, kriegt man also weitere Knickstellen. Hier, das sind glaube ich drei, das sind zwei Doppelbindungen und das ist der Fall von vier Doppelbindungen. Diese Frage, ob wir ein lineares Molekül haben oder so ein geknicktes Molekül, hat jetzt ganz wesentlichen Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften dieser Fettsäuren und das heißt insbesondere auf ihre Schmelztemperaturen. Sie können sich vorstellen, wenn Sie gesättigte Fettsäuren haben, die quasi diese linearen Stäbchen bilden, kann man viele dieser Stäbchen sehr einfach nebeneinander zusammenlagern und gerade wenn man also diese Fettsäuren in eine wässrige Umgebung bringt, das ist natürlich sehr ungünstig. Der Weg, also da sie sehr hydrophob sind, also wasserabweisend, und was dann passiert ist, dass sich viele dieser Stäbchen untereinander zusammenlagern, also in einer parallelen Anordnung und dadurch, dass man diese Stäbchen sehr gut gegeneinander packen kann und dann die hydrophoben Teile dieser Stäbchen miteinander wechselwirken können, kann man eine sehr dichte Packung dieser gesättigten Fettsäuren erreichen. Das ist hier nochmal gezeigt. Also wenn man sich so eine Membran vorstellt, die im Wesentlichen aus gesättigten Fettsäuren besteht, dann liegen alle diese Fettsäuren nebeneinander wie Sardinen in einer Dose und wir haben ganz optimale Interaktionen zwischen den hydrophoben Teilen dieser Fettsäuremoleküle, die sich dadurch gegenseitig stabilisieren. Wenn man solche geknickten Moleküle hat und die versucht, in so eine Membran einzulagern, wird natürlich an den Knickstellen durch diese Doppelbindung die intermolekulare Packung relativ stark gestört. Das heißt, es ist wesentlich schwieriger, die so zusammenzupacken, dass die hydrophoben Oberflächen dieser Moleküle quasi komplett verborgen sind. Und das spiegelt sich wieder in den Eigenschaften von natürlich vorkommenden Fetten. Wenn man sich da die Schmelztemperaturen anguckt von solchen Fetten, dann haben Sie Olivenöl, das Sie alle kennen. Das hat einen sehr hohen Anteil von ungesättigten Fettsäuren, also von solchen geknickten, in der die Packung dieser Fettsäuren untereinander sehr stark gestört ist. Und wie Sie alle wissen, ist Olivenöl natürlich flüssig. In Butter, die hoffentlich einigermaßen fest ist, aber immer noch streichfähig, morgens auf dem Frühstücksbrötchen, hat man einen höheren Anteil von gesättigten Fettsäuren, einen geringeren Anteil von ungesättigten Fettsäuren. Das heißt, diese Packungsmöglichkeiten sind stark verbessert. Wir haben stärkere hydrophobe Interaktionen zwischen diesen Molekülen und das erhöht die Schmelztemperatur im Gegensatz zu Olivenöl doch dann beträchtlich. Und bei tierischen Fetten, wie zum Beispiel Rinderfett, haben wir einen quasi den höchsten Anteil von gesättigten Fettsäuren und darum ist dieses Fett auch besonders hart und hat den höchsten Schmelzpunkt aller dieser drei Beispiele. Und das Ganze geht, wie gesagt, zurück auf die Anzahl der Doppelbindungen in den Fettsäuren, aus denen diese Moleküle aufgebaut sind. Okay, Fettsäuren werden jetzt nicht als freie Fettsäuren gespeichert oder liegen nicht als freie Fettsäuren im Körper vor, sondern normalerweise in der Form von Triacylglycerinen. Also Triacyl heißt drei Acylgruppen als Rest an einer Glycerin- oder Glycerol-Kopfgruppe, wie das hier schematisch gezeigt ist. Sie kennen alle die Strukturformel von Glycerol. Das heißt, das ist hier gezeigt, es ist also eine C3-Verbindung mit drei CH2-Gruppen, beziehungsweise zwei CH2-Gruppen, einer CH-Gruppe und drei OH-Gruppen, also eine OH-Gruppe, die zweite und die dritte. Und jede dieser drei OH-Gruppen ist jetzt verestert mit einem Fettsäure-Rest. Also hier die Ester-Bindung zwischen dem Glycerol, das kann man quasi auch als Alkohol auffassen, und beziehungsweise es ist ein Alkohol, und einer Fettsäure, und die bilden zusammen so eine Esterbindung, wie man es hier sieht, und zwar für jede dieser drei OH-Gruppen. Und das Ganze ist dann ein Triacylglycerin, weil in den Speicherfetten nicht alle drei Fettsäurereste die gleichen sein müssen. Das heißt, wir können an Position 1 eine gesättigte Fettsäure haben, wie Sie es hier sehen, an Position 2 eine ungesättigte Fettsäure und an Position 3 wieder was ganz anderes. Das heißt, es gibt gemischte Triacylglyceride, wo eine Glycerin-Kopfgruppe mit drei verschiedenen Fettsäureresten verestert sein kann. Und das Ganze sieht dann in der Raumstruktur so aus. Wir haben hier die Glycerol-Kopfgruppe, die ist hydrophil aufgrund der der Estergruppen, und dann je nach Anzahl der Doppelbindungen haben wir hier also entweder die linearen Fettsäureketten oder solche geknickten Fettsäureketten wie in diesem Fall. Und da gibt es natürlich kombinatorisch jede Menge Möglichkeiten, die auch quasi natürlich so vorkommen als gemischte Triacylglycerine. Um Fette zu speichern, gibt es spezialisierte Gewebe, sogenannte Fettzellen. Das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich aus Ihren Struktur- und Funktionsvorlesungen. So eine Fettzelle ist hier mal gezeigt im Querschnitt, und im Wesentlichen ist diese Fettzelle zu 90% mit einem riesigen Fetttropfen ausgefüllt. Das heißt, alle anderen Zellorganellen sind an den Rand der Zelle gedrängt, und im Wesentlichen besteht diese Zelle komplett aus Fett. Und das Gleiche gibt es in Pflanzen, insbesondere in Keimblattzellen oder in Samenzellen, die natürlich auch Fett speichern. Und hier Fett wird gespeichert als in der Form von Proteinkörpern, die von gespeicherten Ölen quasi umgeben sind. Also wir haben Komplexe zwischen Proteinen und Fettsäuren in diesen Samenzellen. Ne? Aus diesen Fettspeicherzellen werden die Fette je nach Bedarf freigesetzt und dann zu den Zielgeweben transportiert. Das heißt, wenn Sie irgendeinem bestimmten Organ Energie brauchen, werden Speicherfette in anderen Organen aktiviert. Und der erste Schritt dieser Aktivierung ist zunächst die Spaltung dieser Triacylglycerine in Glycerin und in die freien Fettsäuren. Und die freien Fettsäuren werden dann gezielt durch das Blut an die Zielorte transportiert. Die Grundlage dieser Mobilisierung von Fetten aus den Speichergeweben ist wieder eine Hormonkaskade, die so ähnlich abläuft, wie wir das für das Uncoupling-Protein schon gesehen haben. Wir haben also bestimmte Hormone, in dem Fall zum Beispiel Adrenalin und Glucagon, die aktiv werden, wenn der Blutzuckerspiegel sehr niedrig ist. Die werden über das Blut transportiert und greifen an den Speicherzellen wiederum über einen Membranrezeptor an. Dieser Membranrezeptor gehört zur selben Klasse wie die Membranrezeptoren, die wir beim Uncoupling-Protein gesehen haben. Also da gehören ganz viele Hormonrezeptoren dazu. Das ist also so ein 7-Transmembran- oder G-Protein-gekoppelter Rezeptor, der aktiviert über eben diese besagten G-Proteine die Adenylatzyklase. Die Adenylatzyklase setzt ATP um in das Botenmolekül CAMP. Das ist ein internes zellinneres Botenmolekül und heißt eigentlich deswegen auch Second Messenger, weil der erste Messenger ist das Hormon, das an der Zellaußenseite angreift, selber aber nicht in die Zelle transportiert wird. Und das führt dazu, dass ein zweiter Messenger, also der Second Messenger CAMP, synthetisiert wird in der Zelle. Dieses CAMP aktiviert wiederum eine Proteinkinase, indem es mit dieser Proteinkinase wechselwirkt und ihre regulatorischen Untereinheiten aktiviert. Die Proteinkinase phosphoryliert, wie das Kinasen tun, jetzt das Enzym, das wir hier brauchen. Dieses Enzym ist die Triacylglycerin-Lipase. Lipase, Fettsäureabbau oder fettabbauendes Enzym, das eben diese Reaktion ausführt, die Spaltung der Triacylglycerine in Glycerin und die drei Fettsäurekomponenten. Es fällt dann als ein Produkt Glycerin an und als zweites Produkt freie Fettsäuren. Und die werden jetzt direkt ins Blut abgegeben und dort in Form von Fettsäure-Proteinkomplexen. Und hier spielen die Serumalbumin-Proteine eine Rolle, die sich an diese Fettsäuren anlagern. Und in dieser Form werden dann die Fettsäuren transportiert. Diese Protein-Fettsäure-Komplexe werden dann durch aktive Transportmechanismen in die Zielzellen aufgenommen, zum Beispiel die Leber oder in die Muskelzellen. Und dort erfolgt dann die Beta-Oxidation in diesen Zielzellen. Das heißt, die Fettspeicherung und der Verbrauch der Fettsäuren sind räumlich getrennt und das Ganze ist durch Hormone reguliert, die gezielt Fettsäuren freisetzen, zum Beispiel unter Bedingungen eines niedrigen Blutzuckerspiegels. Da agiert dieses Hormon Glucagon, das Sie vielleicht schon als Gegenspieler von Insulin kennengelernt haben. Damit Fragen? Die werden aus der Zelle raustransportiert und binden sich an diese Proteine. Also gibt es auch Transportsysteme. Weitere Fragen? Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Dienstag wieder.